Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio. Guten Tag. Japanische Frauen, die einsam und prekär leben. Um sie geht es in dem international gefeierten Roman Brüste und Eier von Mieko Kawakami. Eine Rezension dazu gleich. Vorher muss ich an eine bedeutende Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende erinnern. Wie der Waldstein Verlag heute mitteilt, ist Ruth Klüger in der Nacht zu gestern in Kalifornien gestorben. Ruth Klüger, 1931 in Wien geboren, wurde während des Zweiten Weltkriegs nach Theresienstadt, Auschwitz und Großrosen verschleppt. Kurz vor Kriegsende konnte sie fliehen und emigrierte in die USA. Sie lehrte Germanistik an verschiedenen amerikanischen Universitäten. In ihrem Buch Weiterleben, eine Jugend, reflektierte sie ihre Erlebnisse während der NS-Zeit, aber auch die Auswirkungen des Erlebten auf die Entwicklung eines Menschen. Mit Ruth Klüger geht eine wichtige Zeitzeugin von uns. Ihre reflektierte und mutige Stimme wird uns fehlen. So schreibt es der Waldstein Verlag heute in seiner Pressemitteilung. Für den Büchermarkt erinnert Paul Stob an Ruth Klüger.
In einem Interview hat Ruth Klüger einmal das eigene Können und Wirken als recht bescheiden bezeichnet. Da sei nichts, nur der Umgang mit dem geschriebenen Wort.
Ich kann eigentlich nichts anderes als lesen und schreiben. Und das bedeutet, dass ich mich in nichts auskenne aus in Literatur.
Jahrzehntelang sah es so aus, als sollte die Leserin und Schreiberin nur in Akademikerkreisen bekannt bleiben. Eine aus Wien stammende amerikanische Literaturprofessorin, in ihrem Fach respektiert, aber keine Literatin. Ruth Klüger befasste sich am liebsten mit älterer deutscher Literatur. Ihre Spezialgebiete waren das Mittelalter und der Barock, worüber sie ihre Dissertation schrieb. Ihre ehemaligen Studenten erinnern sich an eine inspirierende Dozentin. Der jüngere ihrer beiden Söhne hat einmal berichtet, seine Mutter habe ihm eine Zeit lang jeden Tag vor der Schule einen Limerick gedichtet, aus purer Freude an der Sprache. Doch es kam anders. Im Alter von 61 wurde aus der Literaturprofessorin die Schriftstellerin Ruth Klüger. Ausgelöst durch einen schweren Unfall und einen langen Krankenhausaufenthalt in Deutschland, hatte sie angefangen, sich der eigenen Biografie zu stellen, die sie bis dahin verdrängt hatte. Sie begann über ihr Leben zu schreiben, weil ich auf den Kopf gefallen war, wie sie es in ihren Erinnerungen lakonisch formuliert. 1992 erschienen diese Erinnerungen unter dem Titel »Weiterleben – Eine Jugend«. In klarer, fast karger Sprache schilderte Klüger ihre Kindheitsjahre in der judenfeindlich gesinnten Stadt Wien. Ihr Vater, Arzt mit Berufsverbot, floh nach Frankreich, als Ruth Klüger 6 Jahre alt war. Mutter und Tochter blieben in Wien zurück und wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert, 1944 von dort nach Auschwitz-Birkenau. Die 12-Jährige wurde bei der Ankunft im Vernichtungslager nicht sofort für den Gastod selektiert, weil sie dem Rat einer ihr unbekannten Frau folgte und sich als 15-Jährige ausgab.
Einem Zufall von wenigen Minuten und einer gütigen jungen Frau, die ich nur einmal im Leben gesehen habe, verdankte und verdanke ich mein Weiterleben.
Nach 2 Jahren wurde Ruth Klüger in ein Außenlager des KZ Großrosen deportiert. Als sie kurz vor Kriegsende mit anderen Arbeitssklaven auf einen Todesmarsch hätte gehen sollen, floh sie und schlug sich nach Bayern durch, wo sie die Befreiung erlebte. 1947 emigrierte sie in die USA. Klügers Sprache war nüchtern distanziert und bei allem Understatement schonungslos in ihrer Direktheit. Die Qualen des Lagers, die Kälte, die täglichen Erniedrigungen beschreibt sie knappst und nimmt dabei dem Geschehen nichts von seiner Brutalität. Und sie berichtete über glückliche Momente des jüdischen Mädchens, das sie in Theresienstadt auch war, wo sie mit anderen Verschleppten auf einem Dachboden den Erzählungen des Berliner Rabbiners Leo Beck über die Schöpfungsgeschichte lauschte.
Ich war ganz bei der Sache, berührt. Erstens von der festlichen Stimmung, wie wir eng unter den nackten Dachbalken saßen, und zweitens von diesen so schlicht und eindringlich vorgetragenen Ideen. Ich war hingerissen. Das Leben würde noch schön werden.
Weiterleben gehört in seiner Eindringlichkeit zu den herausragenden Lebensberichten aus den Lagern. Was Klügers Buch einzigartig macht, ist die eingeflochtene Analyse der geschilderten Situationen und die Reflexion über das eigene Schreiben und das jahrzehntelange Nichtschreiben. Die Autorin hielt Zwiesprache mit sich selbst, mit dem Leser und mit der deutschen Gesellschaft insgesamt. Zudem erinnerte sie daran, dass Berichte Überlebender, also auch ihr eigener Rückblick, Ausmaß und Eigenart der Katastrophe verzerren.
Man liest und denkt etwa, es ist doch alles glimpflich abgelaufen. Wer schreibt, lebt. Der Bericht, der eigentlich nur unternommen wurde, um Zeugnis abzulegen von der großen Ausweglosigkeit, ist dem Autor unter der Hand zu einer Escape-Story gediehen.
Die weltweite Resonanz auf Weiterleben hat Ruth Klüger nach eigener Aussage total verblüfft. Sie wurde mit Literaturpreisen geehrt, das Buch in ein Dutzend Sprachen übersetzt. Die Autobiografie änderte nicht nur die Sicht der Außenwelt auf die Frau, die nur lesen und schreiben konnte, sondern auch ihre eigene Perspektive. Klüger befasste sich nun intensiv mit der deutschen Gegenwartsliteratur und nahm Stellung zu Fragen der Erinnerung, zu Gender-Themen und zur Geschichtspolitik. Regelmäßig rezensierte sie neu erschienene persönliche und literarische Bücher über den großen Mord, analytisch, scharfsinnig und gleichzeitig mit Behutsamkeit und Respekt vor den Zeugnissen anderer Überlebender. Wie ihrem Buch fehlte auch ihren öffentlichen Auslassungen jede Spur von Sentimentalität. Immer gelangte sie zu einem eigenen Urteil, das häufig genug abwich von gut gemeinten Bewältigungsversuchen. Nichts lag ihr ferner als eine Ritualisierung der Erinnerung oder hilflose Versuche einer nachträglichen Sinngebung. In einem Fernsehporträt betrachtete sie die Gedenktexte im Lager Bergen-Belsen und bemerkte dazu:
Es ist so, das halte ich eben für einen sentimentalen Unsinn, wenn hier steht, durch ihren gewaltsamen Tod sind sie den Lebenden Mahnung zum Widerstand gegen das Unrecht. Da wird ein Sinn in den Unsinn geführt.
2016 sprach Ruth Klüger beim Gedenken an die Befreiung von Auschwitz im Bundestag. Sie schaute nicht nur zurück. Angenommen habe sie die Einladung ins Parlament vor allem aus Bewunderung vor der Öffnung der deutschen Grenze für die Flüchtlinge ein Jahr zuvor, betonte sie. In der Rede bewies sie einen klaren Blick auf das, was auch 7 Jahrzehnte nach Kriegsende noch Not tat, die Welt der Lager in allen Dimensionen zu erfassen. Endlich forderte sie, müsse zum Beispiel auch das Schicksal der Frauen anerkannt werden, die in den Lagern zur Zwangsprostitution gezwungen worden seien, nicht Jüdinnen, die von jeder Art der Wiedergutmachung ausgeschlossen waren. Der Tod ist das zentrale Thema in Ruth Klügers Werk. Das Lebensende betrachtete sie, die dem Zufall jede Sinnhaftigkeit absprach, als unvermeidlich. Und gleichzeitig plädierte sie für das Aufbegehren. In der Poetik-Anthologie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stellte sie ein Gedicht von Dylan Thomas vor, Die gute Nacht, in einer eigenen Übersetzung. In der Betrachtung zu dem Gedicht behob sie das Rebellische in der Haltung des Dichters hervor, der mit den ersten Zeilen an den gestorbenen Vater appelliert.
Geh nicht in Frieden in die gute Nacht. Wer alt ist, sollte schäumen voller Wut. Empör dich, wenn das Tageslicht erstirbt.
Ruth Klüger selbst hat eine solche, von unnachgiebigem Realismus geprägte Revolte gegen den Tod gelebt. Mit der radikal nüchternen Betrachtung eines einzigen Lebens im 20. Jahrhundert hat sie mehr geschaffen als ein herausragendes Zeugnis von Verfolgung, Zufall und Überleben, nämlich ein universell gültiges Werk über das Menschsein.
Paul Stob würdigte Leben und Werk der Holocaust-Überlebenden Ruth Klüger. Sie ist 88-jährig in den USA gestorben. Die japanische Autorin Mieko Kawakami hat in ihrer Heimat bereits mehrere Bücher vorgelegt. Aber mit der Übersetzung ihres Romans »Brüste und Eier« erlebt die 44-Jährige gerade ihren internationalen Durchbruch. New York Times, Washington Post, The Guardian – sie alle haben Mieko Kawakami gefeiert für ihre realitätsnahe Geschichte über ledig und prekär lebende Japanerinnen. Für den ersten Teil des zweiteiligen Romans erhielt sie 2008 den renommierten Akutagawa-Preis. Jetzt liegt Brüste und Eier in deutscher Übersetzung vor. Und Katharina Borchert hat Mieko Kawakamis Roman gern, aber auch mit einem kritischen Auge gelesen.
Frau sein macht Arbeit, Die Arbeit am eigenen Körper hört einfach nicht auf. Zumal in diesen Zeiten, in denen neben Schminken, Färben, Fasten auch manch ein operativer Eingriff möglich ist. Der Frauenkörper als Lebensaufgabe. Darum geht es in Mieko Kawakamis Roman »Brüste und Eier«. Erzählt wird die Geschichte von Natsuko. Natsuko ist 30, jobbt in Tokio und schreibt an ihrem ersten Roman. Freunde hat sie kaum, doch ein gutes Verhältnis zu ihrer im heimischen Osaka wohnenden älteren Schwester Makiko. Makiko arbeitet als Hostess in einer Bar, worunter man sich eine Mischung aus Getränkeausschank, Gesellschaft und Gesprächstherapie für einsam trinkende Männer vorstellen kann. Dafür muss die N30erin einigermaßen aussehen, zumal immer mehr jüngere Kolleginnen nachrücken. Deshalb will sie sich die Brüste aufpolstern lassen. Zusammen mit ihrer pubertierenden Tochter Midoriko quartiert sich die alleinerziehende Makiko bei Natsuko ein.
Soweit ich weiß, hat Midoriko ihren Vater nie kennengelernt. Sie ist groß geworden, ohne auch nur das Geringste von ihm zu wissen. Warum Makiko sich von ihrem Mann getrennt hat, weiß ich immer noch nicht. Ich erinnere mich, dass wir damals häufig über die Scheidung und ihren Ex-Mann sprachen. Ich erinnere mich sogar, dass ich dachte, oh Gott, aber worauf sich dieses oh Gott konkret bezog, daran erinnere ich mich nicht.
Männer sind in diesem Roman in der Tat ziemlich oh Gott. Es reicht daher völlig aus, dass sie Nebenrollen bekleiden. Hier geht es allein um Frauen. Die arbeiten meist hart, verdienen wenig, bringen aber trotzdem ihre Familien durch. Dafür müssen ihre Körper konkurrenzfähig bleiben. Darin wird Mieko Kawakami so deutlich, dass männliche Politiker in Japan ihren Roman unerträglich nannten. Geheime Zufluchtsorte, esoterische Anwandlungen oder übernatürliche Hoffnungsmomente, wie sie andere japanische Autorinnen und Autoren gerne in ihre Bücher einbauen, haben Kawakamis Figuren nicht. Sie sind stark äußerlich orientiert und rechnen jede Lebensentscheidung in Yen um. Sie trinken viel und haben passagenweise einen recht rauen Witz. Makiko zum Beispiel hat zur Platzierung der Silikonkissen in ihren Brüsten eine klare Meinung.
Entweder unter den Brustmuskel, die Brust hat ja auch einen Muskel, also unter das Fett, dann fällt's nicht so auf. Oder nicht ganz so tief, nur unter das Drüsengewebe. Das ist weniger aufwendig und schonender für den Körper. Aber für so dünne Frauen wie mich meist ungeeignet. Hier, es gibt doch Frauen, die so aussehen, als hätten sie Saugglocken auf der Brust. Du weißt schon, diese Dinger, mit denen man den Abfluss wieder freikriegt. Hast du die schon mal gesehen? Nein, noch nie? Frauen, an denen praktisch nichts dran ist, außer diesen zwei Glocken. Also nee, das kommt nicht in Frage. Wenn nichts drumrum ist, sieht man ja gleich, dass die künstlich sind. Also ich lass mir die Dinger unter den Muskel setzen. So viel steht fest.
Mieko Kawakami ist nichts peinlich. Allerdings ufern ihre Erwägungen, verpackt in lange Dialoge, oft ganz schön aus. Ein Gespräch zwischen Natsuko und ihrer Schwester Makiko über das Bleichen von Brustwarzen etwa umfasst 8 volle Buchseiten. Und auch die Einlassung des zwar bockig stummen, aber dafür umso schreibfreudigeren Teenagers Midoriko sind länglich. Ihre Gedanken zu ihrem sich verändernden Körper dokumentiert sie in einem Tagebuch, das wir in separaten Passagen mitlesen können. Leider fallen diese aber zu elaboriert und daher unglaubwürdig aus, so schreibt einfach kein Teenager. Was Midorikos Notizen aber zeigen, den Ekel eines jungen Mädchens angesichts der eigenen Reifung. Natsuko hat übrigens ebenfalls kein besonders inniges Verhältnis zu ihrem eigenen Körper. Das ändert sich auch im zweiten Teil dieses Doppelromans nicht, der etwa ein Jahrzehnt nach Makikos und Midorikos Besuch in Tokio spielt. Natsuko ist inzwischen 39 Jahre alt. Sie hat ihren ersten Roman veröffentlicht und arbeitet am zweiten. Nach wie vor ist sie ledig, doch sie sehnt sich nach einem Kind. Nachts liest sie die Blogs verheirateter Frauen mit Kinderwunsch und kommentiert sie wütend. Frisch und sehr rhythmisch übersetzt von Katja Busson.
All diese Frauen, die sich hier beschwerten, die sich hier ausweinten, hatten es de facto noch gut. Sie konnten sich behandeln lassen. Sie konnten etwas tun. Es gab einen Weg, einen anerkannten Weg. Selbst homosexuelle Paare, die sich ein Kind wünschten, hatten es vergleichsweise gut. Sie hatten einen Partner. Sie konnten sich gemeinsam ein Kind wünschen und die Sache gemeinsam bewältigen. Für die gab es bestimmt genug Verständnis, genügend Netzwerke, genug bereitwillige Helfer. Immer ging es nur um Paare, in Büchern, im Netz, überall. Was ist mit denen, die keinen Partner haben und auch nie einen haben werden? Was ist mit denen? Haben die kein Recht auf Kinder? Nur weil ich allein und asexuell bin, soll ich keins kriegen oder was?
Natsuko hatte zwar mal einen Freund, doch der Sex mit ihm hat keinen Spaß gemacht. Deshalb nennt sie sich jetzt, womöglich etwas vorschnell, aber doch sehr entschieden, asexuell. Wie Kawakamis Roman überhaupt komplett unsinnlich ist, obwohl er von der ersten bis zur letzten Zeile von Brüsten und Eiern handelt. Null Erotik in einem Körperroman, das ist schon eine Kunst und sicherlich ein real emotionaler Trend, sowohl in Japan als auch in anderen modernen Gesellschaften. In diesem Sinne ist Brüste und Eier ein hochinteressantes Romanphänomen. Allerdings liest sich die Geschichte passagenweise äußerst mühsam, weil Mieko Kawakami ihre Themen allzu breit ausdiskutiert. Im Verlauf der Geschichte trifft die Erzählerin Natsuko auf etliche Figuren mit je eigenen, teils dramatischen Problemlagen. Mit ihnen bespricht sie etwa das Thema künstliche Befruchtung immer wieder neu und unter Hinzunahme weiterer Aspekte. Diese Passagen geraten eher essayistisch und man merkt ihnen Kawakamis Recherche an. Insbesondere im zweiten, längeren Romanteil fehlt deshalb der Spannungsbogen. So ist die Lektüre dieses Romans zwiespältig. Er ist frech und direkt erzählt und bebildert ein interessantes Sozialphänomen. Erzählerisch aber hat er einige Schwächen.
Sagt Katharina Borchardt über Brüste und Eier von Mieko Kawakami. Katja Busson hat den Roman aus dem Japanischen übersetzt. Er ist im Dumont Verlag erschienen. Und falls Sie sich für Literatur aus Japan interessieren, da hätten wir gestern auch einiges im Programm, nachzuhören in der DLF-Audiothek-App oder unter deutschlandfunk.de/büchermarkt. Heute wird zum ersten Mal der große Preis des Deutschen Literaturfonds vergeben. Der Deutsche Literaturfonds wurde auf den Tag genau heute vor 40 Jahren gegründet, um die deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu fördern. Und das jetzt eben mit einem Preis, der mit 50.000 Euro dotiert ist und aus dem Kranichsteiner Literaturpreis hervorgeht. Erste Preisträgerin des großen Preises des Deutschen Literaturfonds ist Felicitas Hoppe. In der Jurybegründung heißt es: Weit gereist teilt die Autorin ihren neugierigen Blick, aufgeschlossen begegnet sie der Welt und der Literatur. Felicitas Hoppe stellt Fragen an Sein und Wirklichkeit und lässt uns über den Horizont unserer alltäglichen Wahrnehmung hinausblicken. Das schreibt die Jury über Felicitas Hoppe und die Preisverleihung kann man heute ab 18 Uhr auf der Internetseite des Deutschen Literaturfonds verfolgen. Neugierig und aufgeschlossen, das kann man sicher auch über den Autor Christoph Peters sagen. Vom Niederrhein bis nach Japan, über den Orient und wieder zurück reichen die Schauplätze seiner Bücher. In seinem aktuellen Dorfroman ist wieder der Niederrhein dran. Christoph Peters erklärt, warum.
Für mich ist es tatsächlich, diesen Roman zu schreiben, sowas wie eine Zeitreise gewesen. Denn der Niederrhein in den späten 60ern, Mitte der 70er Jahre unterscheidet sich eigentlich von der Welt, wie wir Deutschland heute kennen, fast so sehr, wie wenn ich heute nach Ägypten gehe. Also die ganze Gesellschaft im Bäuerlichen war noch sehr religiös-katholisch geprägt. Die Kirche spielte eine absolut dominante Rolle, sowohl was die Moral anlangte, als auch was das soziale Leben anlangte. Die bäuerlichen Strukturen hatten fast noch, zum Teil jedenfalls, archaische Wucht. Also es war der Bauer von 1970 am Niederrhein dem Bauern von 1900 sicherlich näher als dem Bauern von heute. Insofern war für mich, in diese Zeit zurückzugehen, eigentlich tatsächlich sowas wie eine Reise in ein anderes Land. Denn je tiefer ich da eingestiegen bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass die Diskurse und die Setzungen, die die Leute dort vornehmen, eigentlich von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, so weit entfernt sind wie eine ganz exotische Gegend.
Der Niederrhein als exotische Gegend. Christoph Peters Dorfroman ist einerseits die Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Mannes im fiktiven Örtchen Hülkendonk. Andererseits erzählt Peters von der gesellschaftlichen Zerreißprobe, vor der eine ganze Region stand, als die Entscheidung gefallen war, in Kalkar den sogenannten schnellen Brüter zu bauen, ein neuartiges Atomkraftwerk. Das ganze Gespräch mit Christoph Peters und eine erste Lesung aus seinem Dorfroman können Sie heute ab 20.30 Uhr in der Lesezeit hören. Jetzt gleich nach den Nachrichten stellen die Kollegen von Forschung Aktuell die Trägerinnen des diesjährigen Chemie-Nobelpreises ausführlich vor. Um den Literaturnobelpreis geht es dann morgen hier im Büchermarkt. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Dina Netz.